Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Achtelfinalspiele in der Copa Libertadores hatten einige faustdicke Überraschungen parat und einige Favoriten mussten während dieser Spiele, der Rückspiele, gehörig zittern. Wir blicken zurück auf die Woche im südamerikanischen Clubfußball in der quasi südamerikanischen Champions League mit unseren Kollegen von SheFootball.com, den Experten für den Fußball vom südamerikanischen Kontinent. Und wer dort unter der Woche sein blaues Wunder erlebte und wer vielleicht auch zum großen Helden avancierte, das verraten euch jetzt hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Bernhard Kurz und Daniel Bramkamp. Hallo ihr beiden.
Hallo Malte, grüß dich.
Hallo Malte.
Dann Daniel, lass uns mal zunächst beginnen mit der Partie Lanús gegen The Strongest. Eine Partie zwischen Argentinien und Bolivien sozusagen, die im Hinspiel in der Höhe von La Paz ausgetragen wurde. Da hatten sich beide Teams ja 1-1 getrennt. Ein Ergebnis, was vor allen Dingen vielleicht auch für die Mannschaft von The Strongest eine ganz gute Ausgangsposition war. Im Rückspiel war es dann allerdings ein eher müder Kick, den Lanús gewonnen hat.
Ja, also es ist so, dass The Strongest daheim wesentlich stärker ist als auswärts. Dementsprechend war das Unentschieden für Lanús eigentlich auch gar keine schlechte Sache. Da haben sich dann beide in La Paz so ein bisschen auf dieses Unentschieden geeinigt. Ja, und im Rückspiel war es dann so, dass Lanús ist eigentlich eine sehr spielstarke Mannschaft. Das hat man in La Paz überhaupt nicht gesehen. Lanús es geschafft hat, dann dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und The Strongest eigentlich weitgehend zu kontrollieren. In der ersten Halbzeit hat Lanús dann nicht geschafft, das 1-0 zu schießen. Mit einem 0-0 wäre Lanús ja auch weiter gewesen, aber es war halt sehr eng durch das Remis im Hinspiel. Und in der zweiten Halbzeit ist dann halt immer klarer geworden, dass The Strongest auch keine richtige Idee hat, wie man in Lanús gewinnen könnte. Und Lanús hat es geschafft, das Spiel zu kontrollieren. Und kurz vor Schluss hat dann Pepe Sand das Siegtor für Lanús noch geschossen. Und das Weiterkommen dann quasi besiegelt.
Also Lanús, die Mannschaft aus Argentinien, damit im Viertelfinale und damit in der nächsten Runde. Und dort werden sie dann auf San Lorenzo treffen. Die haben sich gegen Emelec aus Ecuador durchgesetzt. Im Rückspiel war das Ganze aber dann doch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit und sehr dramatisch auch für die Zuschauer. Es wurde im Elfmeterschießen entschieden zugunsten der Argentinier von San Lorenzo.
Ja, da hat sich San Lorenzo wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Man hatte ja eigentlich gedacht, nachdem sie in Guayaquil gewonnen hatten, dass das ein entschiedenes Viertelfinale ist. San Lorenzo hat die nominell stärkere Mannschaft, ist der größere Name als Emelec und hat das Hinspiel auswärts gewonnen. Hätte eigentlich nicht besonders viel anbrennen sollen. Es war auch kein interessantes Spiel eigentlich in den 90 Minuten, aber eben eins, das Emelec dann quasi nach 90 Minuten gewonnen hat. Das einzige Tor fiel nach einem Freistoß kurz nach der Pause und San Lorenzo hat dann nicht geschafft, noch das Ausgleichstor zu erzielen, mit dem sie ja schon weiter gewesen wären. Selbst dann nicht, als sie nach Baguis Platzverweis in Überzahl waren. Und so ist es dann ins Elfmeterschießen gegangen, weil bei der Copa Libertadores die Spiele direkt nach 90 Minuten ins Elfmeterschießen gehen. Es gibt also keine Verlängerung. Das Elfmeterschießen war dann so schwach, wie das Spiel selber war, von den Schützen sehr gut. Von den ersten 10 Schützen haben nur 2 vergeben. Luna von Emelec, den dritten von Emelec, und Berjuski hat den letzten von San Lorenzo vergeben, wo er dann das Weiterkommen schon hätte klar machen können. Und dann, ja, der sechste Schütze von San Lorenzo hat dann verwandelt und der sechste von Emelec, Christian Ramos, hat verschossen gegen San Lorenzos Torwart Navarro. Navarro war dann quasi der Held des Spiels, wenn man so will.
Wie siehst du die Ausgangsposition jetzt für das Viertelfinale, was ja im September dann ausgespielt wird, in der zweiten September oder dritten Septemberwoche, glaube ich. Lanús oder San Lorenzo ist ja ein Duell Argentinien gegen Argentinien.
Ja, das ist auch ein bisschen schade. Es gibt ja noch ein innerbrasilianisches Duell. Wenn die Setzlisten dann nicht so doof gewesen wären, dann hätte es wenigstens internationale Spiele gegeben und nicht innerargentinische und innerbrasilianische Spiele. Ist schwer vorauszusagen für mich. Die nehmen sich auch in der Liga nicht so wahnsinnig viel. Beide Vereine für mich nicht die ganz großen Favoriten auf die Copa, aber sie könnten trotzdem ein Wort auch um den Titel mitreden im direkten Duell. Ich gebe eine 51-49 Chance für San Lorenzo, weil die Mannschaft international erfahrener ist und mit Aguirre auch einen ganz großartigen Trainer für solche K.O.-Spiele hat. Aber es ist sehr schwer vorauszusagen.
Also dürfte auf jeden Fall eine knappe Nummer werden. Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich verfolgen. Die Kollegen von CheFootball sind heute hier bei uns und besprechen mit uns die Copa Libertadores. Und wir kommen zu den nächsten zwei Spielen und zum Kollegen Bernhard Kurz. Bernhard, River Plate gegen Guarani. Ein Spiel, wo man eigentlich gedacht hatte, River Plate hätte das nach dem 2-0 Auswärtssieg in Paraguay ganz sicher in der Tasche. Aber dann wurde es im Rückspiel in La Plata doch nochmal ziemlich eng.
Das ist richtig. Ja, wie du schon sagtest, also nach dem 2-0 Hinspielsieg in Asunción saß eigentlich oder hat man eigentlich gedacht, ja, das wird ein Selbstläufer zu Hause in Buenos Aires. War allerdings nicht der Fall. Beide Mannschaften haben sehr couragiert begonnen, direkt forsch nach vorne gespielt. Guarani in der neunten Minute schon die erste nennenswerte Chance, ein schönes Zuspiel. An den Strafraum, einigermaßen platzierter Schuss, aber dann doch gehalten. River Plate auch direkt mit einer guten Chance, Alario auf Martinez, der aus 25 Metern den Torwart mal geprüft hat. River kam dann im Folgenden besser durchs Spiel, ins Spiel und durch Pinola und Alario auch noch zu weiteren Chancen. Aber wie es dann im Fußball so ist, die andere Mannschaft geht dann oft in Führung, wenn man die eigenen Chancen nicht nutzt. Und so war es dann auch. Ein Freistoß aus dem Halbfeld von Guarani in den Strafraum. River bekommt den Ball hinten nicht raus. Und Marcelo Palau stand da nach einem abgewehrten Rechtsschuss von Antonio Martin Gold richtig und köpft den Ball fast schon artistisch von der linken Grundlinie ins Tor. Ja, nach der Halbzeit hatte River dann auch direkt Glück, dass sie kein zweites Tor gefangen haben. Chavez stand frei vor dem Riverkeeper Lux und seine Direktabnahme ging jedoch knapp am Tor vorbei. In der 51. Minute hat sich River Plate dann belohnt für die Offensivbemühungen und das Ausgleichstor war fast so chaotisch wie das Führungstor von Guarani. Es war wieder ein Gestocher nach einem hohen Ball in den Strafraum, in dem Fall nach einer Ecke, und Guarani bekommt den Ball einfach nicht aus der gefährlichen Zone raus und Neuzugang Pinola, den man auch aus der Bundesliga vom FC Nürnberg kennt, stochert den Ball dann irgendwie über die Linie. Es war alles in allem eine sehr hitzige Partie im Estadio Monumental mit dem besseren Ende für River. Ich muss auch sagen, verdient über beide Partien weiter. Wir waren nicht 100% in Form, können mit Sicherheit besser spielen, aber haben vor allem auch nach dem Rückstand eine gute Mentalität gezeigt und sind, glaube ich, ganz gut gerüstet für das Viertelfinale.
Und da geht es gegen Jorge Wilstermann, die Mannschaft aus Bolivien, übrigens benannt nach dem allerersten Berufspiloten Boliviens, weil die Mannschaft ja von Mitarbeitern einer Flugfirma damals gegründet wurde, 1949. Das habe ich nochmal nachgeschaut, aber die sind jetzt weiter, die stehen jetzt im Viertelfinale, haben für die große Überraschung dieser Runde gesorgt. Die haben nämlich Atlético Mineiro aus Brasilien rausgeworfen. Bernhard, bei Mineiro, da setzt sich die Krise aus der Liga jetzt oder hat sich dann auch in der Copa Libertadores fortgesetzt.
Yep, das ist richtig. Also das ist für mich wirklich die Überraschung des Achtelfinals. Ich meine, ich würde nochmal ganz gern kurz aufs Hinspiel eingehen. Mhm. Es war mir irgendwie auch klar, dass sich Atlético Mineiro sich in der Höhe von La Paz schwer tut. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, auf 2.500 Metern Höhe wirklich zu bestehen. Aber das Rückspiel war wirklich halt zu Hause und was Atlético Mineiro da gezeigt hat, war wirklich sehr, sehr schwach. Also über 90 Minuten haben sie nicht wirklich eine zwingende Torraumszene zustande bekommen. Gut, Jorge Wilstermann stand häufig auch mit einer Fünferkette und vier Mittelfeldspielern davor, haben versucht, den Beton anzurühren. Mineiro war weitestgehend spielbestimmt, auch mehr Ball besitzt, aber halt eben keine zwingenden Aktionen, die den Abwehrverbund irgendwie hätte aufbrechen können. Starspieler Robinho war auch weitestgehend blass. Der ein oder andere Übersteiger kam mal, aber ansonsten war es das mit ihm schon im Großen und Ganzen. Es ist fast schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also Wilstermann war wirklich ein krasser Außenseiter, hat den günstigsten Kader der ganzen Copa. Mineiro auf der anderen Seite den teuersten Kader. Mhm. Und sie sind nicht, also Wilstermann ist jetzt nicht gerade für die Auswärtsstärke bekannt. Und ich finde, der teuerste Kader sollte es zu Hause schon irgendwie hinbekommen, ein Tor gegen Wilstermann zu erzielen. Aber ja, gut, jetzt stehen sie im Viertelfinale, treffen jetzt auf River. Ja, es wird eine schwierige Aufgabe.
Wie siehst du die, also klar, schwierige Aufgabe, aber siehst du Möglichkeiten dann für Wilstermann auch gegen River Plate zu bestehen, wenn man die Heimstärke nutzen kann und da vielleicht entsprechend vorliegt?
Also ich glaube, dass es für River auf jeden Fall ein schweres Auswärtsspiel wird in La Paz. Also wie ich schon gesagt habe, auf 2.500 Metern Höhe Fußball zu spielen, ist nochmal was ganz anderes. Und da hat Jorge Wilstermann auf jeden Fall den Heimvorteil, haben ja auch in der Gruppenphase jedes Heimspiel für sich entscheiden können. Aber ich glaube, dass River definitiv die spielerische Qualität hat und auch die mentale Stärke, um das schon in Buenos Aires einfach zu entscheiden, dass es gar nicht so sehr auf das Ergebnis in La Paz ankommen wird. Also ich glaube, dass für Wilstermann im Viertelfinale Schluss sein wird.
Also sind wir gespannt, werden wir natürlich auch weiter verfolgen. Ich habe übrigens nochmal genau nachgeschaut. Die Viertelfinals, die sind am 12.9. beziehungsweise am 19.9. Wir kommen zum nächsten Spiel hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir besprechen ja gerade die Copa Libertadores, die Achtelfinal-Rückspiele, und wir kommen zur Partie Botafogo gegen Nacional. 1:0 hatte Botafogo den Auswärtssieg feiern können, ging natürlich entsprechend optimistisch ins Rückspiel. Und dieser Optimismus, Daniel, der wurde dann auch sehr, sehr schnell belohnt mit einem ganz, ganz frühen Doppelschlag.
Ja, genau. Botafogo hatte am Wochenende schon ein paar Spieler geschont und hat das Spiel sehr wichtig genommen. Nacional aber auch, waren eigentlich auch relativ optimistisch nach Rio gereist, aber man hat das Ganze dann nur von Botafogo gesehen, worauf dieser Optimismus gegründet ist. Schon nach anderthalb Minuten gab es die erste gefährliche Ecke für Botafogo, die konnte Nacional dann gerade noch abwehren. Dann kam wieder die Ecke rein von Paulo, Kopfball, und dann fiel schon das 1:0, bevor Nacional eigentlich das erste Mal irgendwas Sinnvolles mit dem Ball gemacht hatte. Nach drei Minuten, das war ein übler Rückschlag für Nacional. Und dann drei Minuten später hat Nacional hinten den Ball gehabt. Innenverteidiger Rochel wollte zurückspielen auf seinen Torwart Conde. Und Rodrigo Pimpao hat das Ganze dann quasi gerochen, ist in den Ball gespritzt, hat ihn Conde durch die Beine gespielt und das 2:0 geschossen nach 5 Minuten und 10 Sekunden ungefähr. Und damit stand es dann schon 3:0 sozusagen im Globalergebnis. Nacional hätte jetzt 3 Tore gebraucht, um zu gewinnen, war aber eh schon Außenseiter und hat das dann nicht mehr geschafft. Sie haben in der ersten Halbzeit dann schon viel versucht, weil Botafogo ihnen auch den Raum ein bisschen geboten hat, hatten viele Fernschüsse, aber die waren alle nicht besonders gefährlich. Und so ist es im Wesentlichen dann auch in der zweiten Halbzeit weitergegangen. Nacional hätte mit ein bisschen mehr Glück den Anschluss machen können. Viudes hatte eine ganz gute Chance nach einer Ecke. Aber Botafogos Torwart Fernandes hat auch ein gutes Spiel gemacht und hat eigentlich sicher alles gehalten. Und dann ist es in der Schlussphase, nachdem es eigentlich nach einem ruhigen Spiel ausgeschaut hatte, nochmal ziemlich hässlich geworden. Nacionals Kapitän Polenta hat erst seinem Gegenspieler mit einem Ellbogenschlag einen mitgegeben. Dann gab es eine Rudelbildung, in der es ziemlich zugegangen ist. Da sind dann Victor Luis von Botafogo und Sebastian Rodriguez von Nacional vom Platz geflogen. Und in der Nachspielzeit hat Rodrigo Aguirre von Nacional dann noch völlig unmotiviert seinen Gegenspieler umgetreten und hat auch rot gesehen. Also diese 4 roten Karten in den letzten 5 Minuten hätte es wirklich nicht gebraucht, weil es ja eigentlich vom Spiel her gar nicht so hitzig war und sehr deutlich für Botafogo gelaufen ist eigentlich.
Also die sind weiter stehen im Viertelfinale und treffen dort auf Grêmio Porto Alegre. Bernhard, die hatten glücklich das Hinspiel gegen Godoy Cruz gewonnen und im Rückspiel zunächst aber nicht so besonders gut ausgesehen.
Ja, das ist richtig. Also wie du schon gesagt hast, Godoy Cruz hatte das Hinspiel zu Hause knapp verloren und die wollten das natürlich in Porto Alegre dann direkt von Anfang an wieder gut machen. Das Team von Daniel Oldra belohnte sich dann auch direkt in der 14. Minute dafür. Eine schöne Direktabnahme aus 25 Metern von Javier Correa. Und Gremio-Keeper Marcelo Groh hat da sehr große Mitschuld an dem Gegentor, weil er steht ein, zwei Schritte zu weit draußen. Er kommt zwar noch ran und legt ihn sich dann fast selber in die Maschen. Allgemein war es kein besonders gutes Spiel des Torwarts von Gremio. Allerdings das Gegentor war glücklicherweise so eine Art Weckruf, kann man sagen. Gremio war fortan die deutlich aktivere Mannschaft. Und schon 15 Minuten nach dem Gegentor haben sie auch den verdienten Ausgleich erzielt. Hier sah wiederum der Godoy Cruz-Keeper Rodrigo Rey nicht so besonders gut aus. Eine Mischung aus Flanke und Schuss von Luan kommt aufs Tor. Er schafft es nicht, ihn festzuhalten. Barrios kommt nochmal an den Ball und legt ihn wunderschön auf den Elfmeterpunkt. Da wartet Pedro Rocha schon und schiebt zum verdienten Ausgleich an. In Halbzeit 2 eigentlich das gleiche Spiel. Gremio weiterhin am Drücker, spielen geradlinig und schnörkellos nach vorne. In der 60. Minute dann der erlösende Siegtreffer für die Brasilianer. Es war erneut Luan über rechts, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Sein Schuss geht an Pfosten und Pedro Rocha steht erneut richtig und drückt den Ball nur noch über die Linie. Ich muss sagen, dass Gremio sowohl im Hinspiel als auch jetzt im Rückspiel an sich wirklich schönen Fußball gezeigt hat. Vor allem Luan und Barrios harmonieren wirklich super zusammen. Die haben ja auch in der Gruppe schon zusammen super gespielt, jeder 5 Tore erzielt. Und wenn man dann zusätzlich noch einen Pedro Rocha vorne hat, der die Tore macht, dann kann das in der Copa noch weit gehen für Gremio.
Also gute Chancen für Gremio. Porto Alegre, sind wir gespannt, wie das dann ausgehen wird gegen Botafogo. Schauen wir auf die nächsten Partien. Schauen wir auf Santos gegen Paranaense. Das Hinspiel, das war sehr temporeich und vor allen Dingen wird es als eins der besten Spiele der bisherigen Copa bezeichnet. 3-2 ging es für Santos aus und die hatten dann Heimrecht, hatten also mit Auswärtstoren schon vorgelegt. Und da Daniel, da glückte dann oder da reichte dann ein 1-0 Sieg, der vor allen Dingen vom Torhüter abgesichert wurde.
Ja, wenn man das Hinspiel gesehen hatte, dann hatte man sich ja eigentlich gefreut auf ein ähnlich temporeiches und schönes Spiel. Da hat nur Santos leider gar nicht mitgemacht. Die haben von Beginn an eine ziemliche Verweigerungshaltung eigentlich nur verteidigt. Und Paranaense, die eigentlich eher ein Außenseiter sind in der diesjährigen Copa, hat es dann auch angenommen und hat gesagt, wir übernehmen hier jetzt das Kommando und haben besonders in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele Toraktionen gehabt. Nicao, der Linksaußen, war ganz stark, hat seinen Gegenspieler immer wieder Knoten in die Beine gespielt und hat viele Situationen vorbereitet. Aber Paranaense hatte ein Problem und das Problem stand im Tor von Santos, nämlich Vanderlei, der hat mehrmals überragend gerettet, unter anderem gegen Jonathan und gegen Paulo André. Dann hat Sid Clay nach einem Abpraller von Vanderlei eine 150-prozentige Chance gehabt und hat aber dummerweise einen auf der Linie stehenden Verteidiger abgeschossen. Da hat Paranaense dann die Chance vergeben, in Führung zu gehen und sie hätten ja eigentlich sogar mit 2 Toren Differenz gewinnen müssen oder halt wieder mit 3-2, um ein Elfmeterschießen zu erzwingen. Mhm. Und das haben sie nicht geschafft in der ersten Halbzeit, obwohl sie wesentlich stärker waren als Santos. In der zweiten Halbzeit hat Santos dann geschafft, besser zu verteidigen und auch bessere Konter zu fahren. Lucas Lima hat immer wieder diese Konter inszeniert und einer hat dann zum Siegtor geführt. Lima bringt den Ball nach vorne, spielt Ricardo Oliveira frei und der spielt einen ganz, ganz starken Diagonalpass auf Bruno Henrique, der früher mal bei Wolfsburg gespielt hatte und der hat den Ball dann über die Linie gedrückt zum einzigen Tor des Tages.
Mhm. Ein paar mehr Tore fielen im Spiel, wo der nächste Gegner im Viertelfinale dann von Santos ermittelt wurde. Palmeiras gegen Barcelona, die Mannschaft aus Ecuador. Und die hatte schon das Hinspiel knapp mit 1-0 gewonnen und hat sich bei Palmeiras dann im Rückspiel auch durchgesetzt. Bernhard allerdings erst im Elfmeterschießen, aber damit für die nächste große Überraschung gesorgt.
Genau, das ist richtig. Also wie du schon gesagt hast, Barcelona war zu Gast im Allianz Parque in Sao Paulo. Es war auch wieder die Hölle los, also wirklich ein sehr atmosphärisches Stadion. Palmeiras war auch von den Fans angetrieben. von Anfang an bemüht, das Hinspielergebnis auszubessern. Und es sah auch wirklich über lange Zeit gar nicht schlecht aus. In der 31. Minute eine herrliche Vorarbeit von Dudu, bekommt den Ball am Strafraum, wartet schön genau den richtigen Moment ab für sein Zuspiel zu Moises Lima. Der lässt mit einer Körpertäuschung noch einen Verteidiger aussteigen und verwandelt wirklich in feinster Torjägermanier für Palmeiras. Das Spiel begann gut, leider war es dann aber auch schon fast alles, was aus dem laufenden Spiel ging. Die Mannschaften haben sich dann die verbleibende Stunde weitestgehend eigentlich neutralisiert. Wie Daniel schon gesagt hat, in der Copa gibt es ja nach 90 Minuten direkt Elfmeterschießen. Und ich glaube aber übrigens auch, wenn es eine Verlängerung gegeben hätte, wäre kein weiteres Tor mehr gefallen. Und ja, nach 5 Versuchen auf beiden Seiten stand es dann eben 4-4 und José Ayoví bringt Barcelona dann eben in Führung, bevor dann Unglücksrabe Egidio von Palmeiras mit einem relativ unplatzierten Linksschuss eben an Barcelona-Keeper Banguera scheitert. Und ja, jetzt ist Barcelona im Halbfinale, nicht im Halbfinale, im Viertelfinale gegen Santos, war so vielleicht nicht zu erwarten. Auch Santos wird jetzt definitiv keine leichte Aufgabe. Also wie Daniel schon gesagt hat, Bruno Henrique ist auch in ordentlicher Form. Die Mannschaft von Santos ist eigentlich immer torgefährlich und sind auch defensiv besser aufgestellt und offensiv deutlich variabler. Und man muss dazu sagen, Barcelona ist ja jetzt eigentlich nur im Viertelfinale, weil sie im Elfmeterschießen Palmeiras ausschalten konnten. Deswegen, Santos wird eine schwere Aufgabe und ich glaube, dass Barcelona sich auch im Viertelfinale verabschieden wird.
Also, sind wir gespannt. Daniel, siehst du das ähnlich?
Unterschätzt mir Barcelona nicht. Barcelona hat eine gute Mannschaft und ist extrem heimstark. Sie sind in der Todesgruppe locker durchgekommen. Ist ja in Palmeiras rausgehauen, die ja auch Favorit waren. Gut, es mag ein bisschen glücklich gewesen sein im Elfmeterschießen, aber trotzdem haben meiner Meinung nach eine sehr ordentliche Defensive mit Jonathan Alves, einen sehr, sehr guten Stürmer. Also ich sehe Barcelona, glaube ich, stärker. Wobei ich auch sagen muss, dass Santos ebenfalls eine sehr gute Mannschaft hat, die für mich auch, nachdem sie jetzt einige Titelkandidaten verabschiedet haben, sicher nicht der geringste der möglichen Titelkandidaten ist.
Also, sind wir gespannt, wie es dann weitergeht. Am 12. und am 19.09. gibt es dann die nächste Runde der Copa Libertadores. Das Viertelfinale wird dann ausgetragen und dann sind Hin- und Rückspiel auch nicht ganz so weit auseinander, wie das jetzt der Fall war im Achtelfinale, wo ja vom 5. bis zum 7.07. zunächst die Hinspiele ausgetragen wurden und dann vom 9. bis 11.08. die Rückspiele. Also da war über einen Monat Pause dann zwischen den beiden Partien. Das Viertelfinale dann wieder etwas kompakter. Da laufen dann ja auch die meisten Ligen schon wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese Runde hier und für die Zusammenfassung der Achtelfinals der Copa Libertadores bei unseren beiden Kollegen von chefootball.com, bei Bernhard Kurz und bei Daniel Bramkamp. Danke, Jungs.
Immer gerne.
Danke, Malte.
Und wenn ihr Informationen zum südamerikanischen Fußball auch gerne noch nachlesen wollt, schaut vorbei bei chefootball.com. Da gibt es alles zu den südamerikanischen Ligen, zur Copa Libertadores und diverse andere Beiträge auch noch zu interessanten Spielern, zu Stars aus der Vergangenheit. Also insgesamt ein sehr, sehr rundes und schönes Angebot, was chefootball.com dort auf der Webseite bietet. Schaut einfach rein, klickt euch ein bisschen durch.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.